Vielleicht ist es gut, wieder einmal den ganzen Film zu schauen. Und einfach so mit hineinzukommen in das Wunder. Vielleicht geht es uns heute Morgen auch so ein bisschen wie ein Petrus, der so ein bisschen zur Freude finden musste. Ich finde das unglaublich schön dargestellt. Und auch bei der Maria Magdalena, wie sie so von der Trauer zur Freude gefunden hat. Um sie soll es gehen heute Morgen. Was für eine Frau. Die Maria Magdalena, die Ostergeschichte so aus ihrer Perspektive. Wer die Bibel dabei hat, Johannes 20, Vers 1 bis 18, ist so eine Geschichte, die wir heute Morgen miteinander anschauen. Ja, wer war die Frau? Die Maria Magdalena, da ist ja schon viel darüber geredet worden. Sie hat viele bewegt. Es gibt auch viele Spekulationen darüber. Sie kommt aus dem Fischerdorf Magdala, am See Genezareth, darum auch ihr Name, Maria Magdalena, Maria aus Magdala. Sie war unverheiratet, nicht wie im Roman «Der Da Vinci Code», wo die Rede ist, dass sie mit Jesus eigentlich geheiratet war und sie Kinder hatten und so weiter. Sie hatte eine sehr bewegte Vergangenheit gehabt. Jesus hat sie von 7 Dämonen befreit. Das lesen wir in Lukas 8. Und sie war von dort an eine der treuesten Jüngerinnen von Jesus. Sie war mit ihm unterwegs, zusammen mit den anderen 12 Jüngern. Und es sind auch noch andere Frauen, die aufgezählt werden, die mit Jesus unterwegs waren. Am Ostermorgen, am Sonntagmorgen, war sie unterwegs, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Und sie ist auch zur ersten Zeugin geworden von der Auferstehung. Und das ist etwas ganz Erstaunliches, wenn wir uns überlegen, die damalige Zeit, wo eine Frau wirklich sehr, sehr wenig Wert hatte und auch vor Gericht zum Beispiel eine Zeugenaussage von einer Frau nur beschränkt gültig war, dass ausgerechnet eine Maria Magdalena die erste Zeugin wird, die der auferstandene Jesus sieht. Sie war auch keine Prostituierte, wie die einen so am sagen, sondern einfach eine Frau, die mit Jesus unterwegs war und die ihn vielleicht sogar vor seinem Tod schon gesalbt hat mit Öl. Ein erster Punkt, den wir anschauen wollen, wenn Jesus alle überrascht. Ein Fest war das letzte, wo Maria Magdalena erwartet hat, wo sie an diesem Sonntagmorgen zu diesem Grab gekommen ist, zu diesem Felsengrab. Seit Tagen hat es keinen Grund mehr zum Feiern gegeben. Die führenden Juden, die hätten können feiern. Die haben ihr Ziel erreicht. Jesus war aus dem Weg geschaffen. Die Soldaten, die hätten können feiern. Ihr Auftrag war erledigt. Aber für Maria Magdalena und für die Jünger haben die letzten Tage nur eine Tragödie an der anderen gebracht. Die Maria war stört. Maria hat gehört, wie die jüdischen Führer den Tod von Jesus gefordert haben. Sie hat zugeschaut, wie die Peitsche der Römer den Rücken von Jesus zerfetzt hat. Sie hat sich innerlich gekrümmt, wo die Dornenkrone sich in den Kopf von Jesus eingegraben hat und blutet hat. Und sie hat brüllt, wo Jesus unter der Last von dem schweren Kreuz zusammengebrochen ist. Maria war stark und hat die andere Maria, die Mutter von Jesus, können trösten. Sie war stark, um Jesus die Augen zuzumachen, als er gestorben ist. Sie war stark. Und darum überrascht es nicht, dass sie auch jetzt, nach seinem Tod, weiterhin für ihn will da sein. Vor Sonnenaufgang steht sie vor ihrem Lager auf, nimmt die Öl mit, die ganz gut geschmückt haben, und macht sich auf den Weg zum Grab. Wir lesen in den anderen Evangelien, dass sie nicht allein war, wie jetzt am Film, sondern auch noch Maria, Mutter von Jakobus und Salome, mit ihr gegangen sind. Sie wollten zusammen den Leichnam von Jesus einbalsamieren. Ihr Ziel war, den Leichnam von Jesus möglichst lang vor der Verwesung zu schützen. Und das zeigt, wie die Jünger ganz auf den toten Jesus eingestellt waren. Kein Gedanke war an eine mögliche Auferstehung. Und unterwegs reden die Frauen darüber, wie sie den schweren Stein vom Grabeingang, der ja versiegelt war und der sehr schwer war, wie sie sich den wegrollen können. Und als sie um die letzte Wegbiegung kommen, da stockt nicht der Schnauf, der Stein vor dem Grab ist weggerollt. Für uns heute ist das normal, oder? Wir kennen die Geschichte. Aber überlegen wir mal, was es für die Frauen und was es für die Jünger bedeutet hat im ersten Moment. Das leere Grab, das war einfach mal ein grusiger Fund. Sie haben nach der Kreuzigung den lebenden Jesus schon nicht mehr gehabt und jetzt haben sie nicht einmal mehr den Leichnam von ihrem geliebten Meister. Das leere Grab hat für die Jünger im ersten Moment geheissen, dass jetzt Kapitel von Jesus ganz und völlig aus ihrem Leben gelöscht ist. Denn so bleibt ihnen nicht einmal der Leichnam und das Grab, was hätte können als Pilgerstätte und Verehrungsort pflegen. Man hätte ja können um das Grab von Jesus so einen guten Handel mit einem kleinen Holzkreuz aufbauen oder irgend so etwas. Aber nein, Jesus will nicht als der gute Mann von Nazareth verehrt werden, wo die Leute zu seinem Grab pilgern, zu seinem Andenken, sondern die Osterbotschaft lautet ganz anders. Jesus lebt und er hat Anspruch auf unser ganzes Leben. Da Maria, ihr erster Gedanke war, wo sie das Grab entdeckt, jemand hat den Leichnam von Jesus gestohlen und sie gerät in Panik. Sie ist tief traurig, man hat das auch gesehen, im Ausschnitt. Sie läuft zum Petrus und Johannes zurück und berichtet ihnen ganz aufgeregt, sie haben den Herr aus dem Grab geholt, wir wissen nicht, was sie angebracht haben. Was für eine Tragödie. Ihr müsst euch das vorstellen. Wo ist der Leichnam von Jesus? Wer hat ihn gestohlen? Bleibt uns denn gar nichts erspart? Wir wissen nicht, wo er ist. Der Ostermorgen war zum Verzweifeln. Der Petrus und Johannes rennen zum Grab und mit eigenen Augen zu sehen, wahrscheinlich haben sie Maria nicht so ganz traut, was die da erzählt hat. Johannes ist als erster dort, bleibt stehen, schaut rein, sieht die Leintücher dort liegen. Dann kommt der Petrus, geht ins Grab rein, die Felskluft, sieht auch die Tücher dort liegen. Und auf einmal merkt sie, Johannes als erster, das ist kein Grabraub. Sondern auf einmal steht im Text, Johannes hat geglaubt. Er hat es auf einmal realisiert, man hat es an seinem Gesicht angesehen. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Er hat es uns ja gesagt. Vorher haben sie das noch nicht verstanden, was Jesus ihnen gesagt hat, dass er wird nach 3 Tagen auferstanden. Auf einmal fällt es wie eine Schuppe von ihren Augen. Jesus lebt und die beiden Jünger gehen zurück in die Stadt, erzählen es den anderen. Maria bleibt zurück, brüllend, beim leeren Grab. Streckt ihren Kopf hin, ist immer noch am Brüllen und wartet darauf, dass sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Das war jetzt am Film nicht so, wie es da im Text steht, dass 2 Männer dort sind, weiss angelegt, 2 Engel, und sagen, warum brüllst du? Warum brüllst du? Und es ist schon ungewöhnlich, so eine Frage an einer Beerdigung zu stellen, oder? Das ist eigentlich eher eine Beleidigung. Völlig unpassend. Das heisst, es sei denn, der Fragende weiss etwas, wo die Gefragte noch nicht weiss. Sie haben meinen Herrn weggetragen und ich weiss nicht, was sie angelegt haben. Maria sagt Jesus immer noch, mein Herr. Mein Herr, soweit sie weiss, sind seine Lippen verstummt. Soweit sie weiss, ist sein Leichnam von Grabräubern verschleppt worden, aber trotzdem ist er immer noch ihr Herr. Die Hingabe bewegt Jesus und sie bewegt ihn, näher zu kommen, so näher, dass sie sogar seinen Schnauf hören kann, und sie dreht sich um und da steht er vor ihr. Und sie denkt, das ist der Gärtner. Du verstanden, Jesus wird mit einem Gärtner verwechselt, ausgerechnet ein Gärtner, der erste Beruf der Menschen. Im Garten Eden war ja Gärtner, oder Bauer, oder Landschaftsgärtner, was er will. Und Jesus war auch so etwas wie ein geistlicher Gärtner, der viel Gutes hat wachsen im Leben der Menschen. Und Jesus hat sich jetzt sofort zu erkennen gegeben, hat können einen Engel anweisen, ihn vorstellen oder eine Musikgruppe, die so ein schönes Lied anstimmt und mit Pauken und Trompeten. Aber er hat nichts so gemacht. Er fragt einfach, warum brüllst du? Wer suchst du? Er lässt Maria nicht lange im Unklaren, nur gerade so lange, um sie und auch uns daran zu erinnern, dass Jesus gerne Überraschungen hat. Jesus hat gerne Überraschungen. Er wartet darauf, bis wir aus uns selber raus keine Kraft mehr haben. Und dann greift er ein mit seiner Auferstehungskraft, mit seiner himmlischen Kraft. Er wartet darauf, bis wir aufgehen. Und dann überrascht er uns. Und er ist uns oft dann am nächsten, wenn wir es am wenigsten vermuten. Oft greift Gott auf wunderbare Weise in unser Leben ein, wenn es am dunkelsten ist. Und ich denke, da könnte jetzt jeder von euch ein Beispiel erzählen, wie ihr das erlebt habt, wie Jesus dich überrascht hat, wie er eingegriffen hat. Vielleicht an einem Punkt, wo du völlig am Ende gewesen bist mit deinen Kräften, völlig am Boden. Und wie Jesus gekommen ist, wo du es am wenigsten erwartet hast, wie das Maria da erlebt hat. Und dir neue Hoffnung geschenkt hat, dir neue Perspektiven geschenkt hat, zu dir geredet hat. Jesus überrascht uns gern. Wir hätten uns ja auch nie gedacht, dass wir einmal auf Fisch kommen, oder? Völlig jenseits von unserem Denken gewesen, dass wir mal im Wallis sind. Wirklich, also. Gar nicht im Radar gewesen. Aber wir haben gewusst, ein Wechsel ist dran. So nach 10 Jahren haben wir umgeschaut. Und sind eigentlich bei Krishona sehr wohl gewesen. Hat aber dann keine Stelle gehabt, wo man im Team arbeiten kann. Und ich wollte gerne im Team arbeiten. Und darum haben wir ein bisschen umgeschaut, in der FEG auch, unter anderem. Und dann läutet man den an, den Ernst Kipfer, und sagt, Fischb wäre etwas. Und ich habe gesagt, das kannst du jetzt einfach gerade vergessen. Das geht nicht, gell? Also, das, sorry, mach einen anderen Vorschlag. Das ist einfach viel zu weit weg. Und hat ihn abgehängt und, nein, es war per Mail. Und 20 Minuten später läutet mir der Giorgio an, den Ältesten von Fischb. Der hat nichts gewusst von unserem Telefon vorher, dass ich abgesagt habe. Und tut mir 20 Minuten lang voller Begeisterung erzählen, warum wir auf Fischb passen. Und ich habe ihm dann so gesagt, ja, das ist alles schön und gut, gell, aber es ist einfach zu weit weg. Völlig, es ist einfach zu weit. Und ich habe dann so gesagt am Schluss, es ist schön von dir zu hören, was du da sagst und dass dir meine Bewerbung gefallen hat und so. Aber weißt du, Gott müsste noch viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn das so weit kommt. Und Gott hat das wirklich ernst genommen. Er hat die Überzeugungsarbeit geleistet und hat uns geholfen, als Familie Schritt für Schritt die offene Tür zu sehen und können loszulassen und uns können darauf einstellen. Und heute sind wir so dankbar, dass wir im Wallis sein, an so einem schönen Ort sein. Fast so schön wie am Thunersee. Und einfach dürfen ja, die Herzlichkeit auch von diesen Leuten spüren. Und ja, einfach zu merken, wir sind am richtigen Platz. Jesus überrascht uns immer wieder. Es kann eine Stellensuche sein. Es kann unsere Gesundheit sein. Es kann eine Beziehungsfrage sein. Jesus möchte dich auch heute Morgen überraschen in deiner Situation, dort wo du stehst. Gott ist dafür bekannt, dass er gerne auf Friedhöfen Fest feiert. Habt ihr das gewusst? Gott ist dafür bekannt. So war es doch auch beim Lazarus, wo der schon 4 Tage im Grab war und Jesus ihn rausgerufen hat. So war es doch auch beim Tod der Tochter von Jairus, die schon gestorben ist, wo Jesus auferweckt hat. So war es auch bei der Witwe von Nain, wo schon ihr Sohn auf dem Friedhof unterwegs war mit ihm, ihr toter Sohn, und Jesus gekommen ist und sie nicht im Traum daran gedacht hat, dass sie am Abend mit ihrem Sohn wieder wird fröhlich zu Nacht essen. Jesus ist bekannt dafür, dass er Fest auf Friedhof feiert. Dort, wo es eigentlich nichts mehr zu feiern gibt. Aber Jesus hat es manchmal ja nicht einfach mit uns. Also mit euch vielleicht schon, aber mit mir hat das nicht so einfach, weil nicht unsere Schwäche ist oft das Problem für ihn, sondern unsere Stärke. Wir sind so, oder wir haben das Gefühl wenigstens, wir sind so stark, wir können vieles bewegen. Wir kämpfen verbissen und merken manchmal gar nicht, dass wir Jesus wie keine Chance geben, dass wir eigentlich unsere Wünsche alle selber erfüllen, dass wir richtige Macher sind. Und Jesus manchmal wie keine Chance geben, mit seiner Auferstehungskraft hineinzuwirken in unser Leben, in unsere Situationen hinein. Uns zu überraschen mit seiner Auferstehungskraft, weil wir eben uns den Wunsch häufig selber erfüllen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Wie lange ist es her, seit du zugelassen hast, dass Jesus dich so richtig überrascht? Wir sind immer schnell am Punkt, wo wir meinen, wir würden Gott begreifen. Wir meinen, zu wissen, was Gott tut. Wir denken, wir müssen nur die richtigen Knöpfe drücken, oder? Und dann die richtigen Informationen eingeben und dann handelt Gott genauso, wie wir uns da vorgestellt haben. Wir behandeln Gott manchmal so wie eine Musikbox, wo man einfach den richtigen Knopf drückt oder das Geldstück reinwirft und dann kommt schon die gewünschte himmlische Melodie. Aber die von euch, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wissen, dass es nicht so ist. Dass Gott anders ist. Dass das bei Gott nicht funktioniert, dass er nicht berechenbar ist. Und schon gar nicht funktioniert er wie ein Automat. Entscheidend ist bei ihm Beziehung. Beziehung, auf die kommt es darauf an, dass wir ihn immer besser kennenlernen können. Dass wir immer näher zu ihm anwachsen. Gott erscheint an den seltsamsten Ort und er macht die seltsamsten Sachen. Das sehen wir an Ostern. Er bringt das Gesicht zum Lächeln, das verzweifelt war. Er lässt die Augen funkeln, die voll Tränen waren. Er lässt einen leuchtenden Stern an einem dunklen Himmel aufgehen. Zmitten in den Gewitterwolken schickt er einen Regenbogen. Und er ruft den Namen zmitten auf einem Friedhof. Maria, sagt er voll Liebe, ich habe eine Überraschung für dich. Ein zweiter Punkt, den wir anschauen wollen, wenn Jesus uns mit Namen kennt und nennt. Man fragt sich schon, warum erkennt eigentlich Maria Jesus nicht gerade sofort? Sie ist noch vollständig vom Tod von Jesus gefangen. Ihre Gedanken kreisen um sie balsamieren, um die Grabpflege. Man sollte Jesus ein schönes Denkmal setzen. Schließlich war er ein einmaliger Mensch. Der Stein sollte eigentlich nicht weg sein, sondern auf dem Stein sollte draufstehen, hier ruht der gute Mann aus Nazareth. Vielleicht war das in den Gedanken. Natürlich haben ihre Tränen den Blick getrübt auch. Und eigentlich erkenne ich Menschen trotzdem, auch wenn ich am Brüllen bin, wo mir näher stehen. Ich finde es seltsam, dass das Phänomen bei den Auferstehungsberichten, wir können es etwa dreimal nachlesen, dass sie Jesus nicht gerade kennt haben, wo er seinen Jüngern erscheint. Oder erst spät, nachdem er etwas gesagt hat, oder bei dem als Jünger, nachdem er das Brot gebrochen hat, was da seine Wunden mal gesehen haben, dass erst dann Jesus erkannt hat, vielleicht hat es auch mit seinem neuen Lieb zu tun, den er hatte, den Auferstehungslieb, wo er einfach können plötzlich verschwinden und wieder auftauchen. Ich frage mich, ob wir manchmal auch so in unseren Gedanken und Problemen versunken sind, dass wir und beschäftigt sind, dass wir Jesus und seine Boten gar nicht mehr erkennen. Wir sind so voll am Schaffen sind und versunken sind, dass wir wie, manchmal wie blind werden für seine Wirklichkeit, für seine Realität. Und das ist unglaublich tragisch, vor allem, wenn wir es gar nicht merken, wenn wir so vielleicht sogar mit guten Sachen beschäftigt sind, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Maria! Maria ist zusammengezuckt, wo sie ihren Namen gehört hat. Es geschieht nicht oft, dass unser Name von heiligen Lippen ausgesprochen wird. Doch wo sie ihren Namen gehört, dort hat sie ihn erkannt. Der gute Hirt. Meine Schafe gehören meine Stimme, sagt Jesus in Johannes 10. Er nennt ihren Namen. Und da haben auch andere gekannt. Aber was ist das Besondere daran? Ist es die Art gewesen, wie er ihren Namen ausgesprochen hat? Ist es der Klang gewesen von seiner Stimme? Oder ist es der Ruf gewesen, die Tiefe von ihrer Persönlichkeit hinein, die gesagt hat, du Maria, du bist von Gott geliebt, du bist angenommen? Oder ist es einfach das gewesen, was sie gespürt hat, ich kenne dich. Ich kenne dich mit Namen und du kennst mich. Ich kenne dich und deine schreckliche Vergangenheit, wo ich dich daraus befreit habe. Ich kenne dich besser, als du denkst. Was auch immer der wunderbare Zug an dieser Geschichte uns zeigt, Jesus hat das ganz persönliche Geheimnis vom Leben von dieser einen Frau gekannt. Und er kennt auch unser persönliches Leben mit seinen Geheimnissen. Er kennt uns. Wir müssen ihm nichts vormachen. Wir können ihm auch nichts vormachen. Er kennt uns und er ruft auch uns mit Namen. Peter, Nicole, Claudia. Er ruft dir, vielleicht auch heute Morgen, und sagt, ich, du Verstandene, ich bin da für dich. In Jesus, im Auferstandenen, dürfen alle Menschen einen Satz von der Bibel in Anspruch nehmen, wo mal zum Volk Israel gesagt worden ist, hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Jesaja 43, Vers 1. Noch ein dritter Punkt. Wer ist Jesus für dich? Wo Jesus Maria mit ihrem Namen angesprochen hat, hat sie sich zu ihm gewendet und hat gerufen, Rabuni. Das ist Hebräisch, die persönliche Form von Rabbi und heisst mein Meister. Mein Meister, das sagt so vieles. Mein Herr und mein Gott. Maria Magdalena hat gewusst, wer Jesus für sie war. Und ich frage dich heute Morgen, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist er nur eine Randfigur in deinem Leben? Ist er nur Geschichte für dich? Historisch interessant, aber letztlich nur Geschichte, Vergangenheit. Ist er der gute Mann aus Nazareth, der viel Gutes gemacht hat, aber eigentlich keine Rolle für dein Leben heute spielt? Oder kannst du auch mit Maria zu Jesus sagen, mein Meister, mein Herr, mein Gott? Maria hatte sehr eine belastete Vergangenheit gehabt. Sie war von finsterer Macht gebunden, bis an den Tag, wo Jesus in ihr Leben gekommen ist und sie völlig frei gemacht hat. 7 Dämonen haben sie besessen. Jesus hat sie frei gemacht. Voraussetzung war, dass sie ihm ihr Leben aufgemacht hat und dass Jesus wirklich ihr Herr und ihr Meister hätte werden können. Nicht einfach nur ein guter Kumpel, sondern wirklich ihr Herr. Und zwar Herr von all ihren Lebensbereichen. Und das ist das, was ich immer an der Taufe der Täufling sage, das ist ein Herrschaftswechsel, der stattfindet. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, was das bedeutet. Dass Jesus wirklich der Herr in unserem Leben wird. Von unserem ganzen Leben. Und ich finde es so ermutigend an dieser Geschichte, Jesus möchte auch dich und mich in die Freiheit führen. Er möchte Ketten sprengen, die uns gefangen genommen haben, wo wir vielleicht schon seit Jahren wie nicht loskommen davon, uns selber nicht befreien können. Und ich weiss nicht, wie deine Vergangenheit aussieht, aber ich weiss, dass Jesus Sieger ist. Und das feiern wir heute. Sein Sieg über den Tod, sein Sieg über die Sünde, sein Sieg über Satan, auch über sündige Muster und Zwänge. Er ist Sieger und der Sieger möchte uns frei machen. Dich und mich, wenn wir ihm unser ganzes Leben zur Verfügung stellen, aber eben nicht nur 90%, auf die letzten 10% kommt es an. Mich dunkt es, viele Christen sind so 90% mit Jesus unterwegs, aber dann haben sie irgendwo einen Bereich in ihrem Leben, wo sie sagen, vielleicht unbewusst, das gehört mir, da schwätzt mir niemand rein. Das ist mein Bereich. Sei es Geld, sei es Sexualität, sei es irgendetwas. Aber genau auf die letzten 10% kommt es an. Dass Jesus uns wirklich frei machen kann. Wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen aufeinander. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Geschwister, die uns helfen, die uns herausfordern, die uns ermutigen, die für uns beten. Was ich heute bin, das verdanke ich alleine Jesus und seiner Gnade und vielen Männern und Frauen, die für mich betet haben und heute noch betet, die mich begleitet haben, die mich ermutigt haben. Für das braucht es Kleingruppen. Für das braucht es Mentoring, für das braucht es Seelsorge, für das braucht es Gespräche, Begleitung. Wir müssen nicht meinen, wir müssen alleine alles schaffen, sondern es ist nicht Zufall, dass du da bist, sondern Gott möchte dich brauchen für deine Geschwister, die möchte dich zum Segen setzen. Du hast deinen Beitrag und du kannst da reingeben, die Gemeinschaft hinein. Und das ist ein riesiges Geschenk, wenn wir nicht einfach nur zusammenkommen und ein bisschen diskutieren, sondern wenn es wirklich in die Tiefe geht, wenn es wirklich ans Lebige geht. Wenn wir wirklich einander ins Leben hineinreden und einander auch die Erlaubnis geben, du darfst in mein Leben reden. Ich möchte, dass du mir sagst, was du denkst. Manchmal sind wir viel zu lieb miteinander. Aber wenn man einander ermutigt, dann kann man auch mal ein ermahnendes Wort sagen. Wenn jemand nur mit einer Ermahnung zu mir kommt, das kann ich nicht annehmen. Aber wenn jemand mich ermutigt, mich auch positiv, ja, Sachen sagt, die er gut findet, dann kann ich auch eine Ermahnung richtig einordnen und kann sagen, danke vielmals, ich möchte es mitnehmen und prüfen. Ich leide manchmal darunter, dass unsere Kleingruppen so oberflächlich geworden sind, dass wir einfach die Echtheit ein bisschen verloren haben. Dass wir hochstehende Diskussionen haben, aber häufig nicht in die Tiefe kommen von unserem Leben. Weil das ist das, was wirklich wichtig ist, damit unser Leben ja, sich auch verändern kann. Für das braucht es Gemeinde. Wer ist Jesus für dich? Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für unser Leben. Und es wird darüber entscheiden, ob ich einfach ein bisschen christliche Gedanken habe und mir ein bisschen Mühe gebe, ein gutes Leben zu führen, oder ob Jesus wirklich der Herr ist von meinem Leben. Ob er wirklich der Meister ist, der am Steuer sitzt und nicht einfach im Kofferraum. Oder? Das ist ein Unterschied. Er möchte am Steuer sitzen. Er möchte den Kurs bestimmen mit uns. Es ist so entscheidend, dass ich mich von Jesus wirklich bei meinem Namen rufen und mich versöhnen lasse mit Gott. Dass Gott wirklich mein Vater wird. Jesus hat seine Jünger durch Maria ausrichten. Ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Aber nur durch Jesus wird Gott zu unserem Vater. Es gibt keinen anderen Weg als Gott, zu Gott, als durch den Glauben an Jesus Christus, seinen Sohn. An diesem Punkt ist Jesus sehr absolut. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, nur durch ihn. Es geht aber auch um die Frage, was eigentlich Ostern für dich bedeutet. Ist es einfach nur ein schönes Fest, ein verlängertes Wochenende, oder glaubst du wirklich, dass Jesus leibhaftig vom Tod auferstanden ist und heute lebt, weil an dieser Frage steht und fällt der christliche Glaube. Denn wenn Jesus nicht lieblich auferstanden ist, nur symbolisch, wie es heute oft gelehrt wird, dass die Leute eigentlich viel sagen, ja, das Grab ist nicht wirklich leer gewesen. Aber wir haben es vorher gesungen. Dein Grab ist leer. Weil wenn das nicht gewesen ist, dann können wir unseren Glauben an den Nagel hängen. Dann hat er keine Kraft. Nur wenn Jesus wirklich auferstanden ist, leibhaftig, und das schreibt der Paulus in 1. Korinther 15, nur dann hat unser Glaube wirklich Kraft und Sinn und ein Ziel. Und sonst ist er völlig kraftlos. Es gibt keinen Beweis. Man kann nur selber ausprobieren. Selber anfangen zu glauben. Selber anfangen mit dem auferstandenen Jesus zu reden. Vielleicht in einem einfachen Gebet mit ihm Kontakt aufnehmen und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Mach du es neu. Vergib mir, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Von jetzt an sollst du mein Herr sein. Mein Meister, mach mich frei von den Sachen, die mich gefangen genommen haben. Ich schaffe es nicht allein, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, deine Befreiung. Ich will mich neu von dir überraschen lassen. So ein ehrliches Gebet wird Jesus nicht unbeantwortet lassen. Und wenn er dein Leben in dein Leben eingreift, dann kommt die wahre Osterfreude raus. Wie wir das bei einer Maria gesehen haben vorher, bei einem Petrus, bei einem Johannes. Dann kommt die wahre Osterfreude, die Auferstehungsfreude von Jesus in unser Herz hinein. Und dann strahlen wir die auch aus, gegen aussen. Ich bin seit etwa 27 Jahren jetzt mit dem Jesus unterwegs und lerne immer wieder Neues. Und ich möchte noch viel, viel mehr erleben und ich spüre die Sehnsucht, noch viel mehr von dieser Auferstehungskraft zu erleben, in meinem Alltag, in meiner Umgebung. Es geht nicht nur um eine Hoffnung für das Leben nach dem Tod, das ist auch wichtig. Aber es geht auch um Auferstehungskraft für mein Leben, für dein Leben heute, für deinen Alltag. Beides gehört zusammen. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass wir heute die Auferstehung feiern dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass die Auferstehungsfreude und die Kraft, dass die noch spürbarer wird in unserem Leben und in unserer Gemeinde, in unserem Alltag, in unseren Familien, Herr, dass du Neues schaffst, so wie wir das den Frühling erleben, wie alles wieder anfängt zu blühen und sprießen, Herr, dass das auch in unserem Leben geschehen darf, dass du neues Leben schaffst, dass es neu aufblühen darf. Herr, wir brauchen das. Danke, dass du Ostern werden in unserem Leben. Und dass du lebst und mitten unter uns bist. Mach uns frei von dem, der uns noch gefangen hält. So wie das Maria erlebt hat. Du sollst wirklich unser Herr sein. Danke vielmals, dass du auch unser Vater bist und möchtest werden, wenn du das noch nicht bist. Danke, Jesus. Begleitest uns und zeigst jedem von uns, was dran ist. Möchtest uns überraschen in unserem Alltag, auch nächste Woche, wenn wir vielleicht gar nicht an dich denken. Begegne du uns immer wieder neu. Berühre uns mit deiner Kraft. Ich danke dir für das, was du schon da hast in unserem Leben und für das, was du noch wirst tun. Halleluja. Amen.